Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. In der heutigen Folge unserer WM-Special-Reihe sprechen wir über den wohl bekanntesten Wettskandal im deutschen Fußball und die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 15. Dezember 2006. Ein Fall, der nicht nur den deutschen Profifußball erschütterte, sondern bis heute das Wirtschaftsstrafrecht prägt. Worum geht es in diesem Fall?
Der Hauptangeklagte und seine beiden Brüder Anfang der 2000er mehreren Schiedsrichtern und Fußballspielern Geldbeträge für die Manipulation von Fußballspielen an. Unter den erkauften Schiedsrichtern befand sich auch ein deutscher Fußballschiedsrichter. Und der Schiedsrichter hat sozusagen absichtlich falsche Entscheidungen getroffen in Fußballspielen, also fragwürdige Elfmeter gegeben, Platzverweise. Das bekannteste Spiel dabei war das DFB-Pokalspiel in der ersten Runde beim Spiel SC Paderborn gegen den Hamburger SV. Und in diesem Kontext haben dann eben die Angeklagten Sportwetten zu festen Quoten abgeschlossen auf die manipulierten Spiele.
Wer war von diesen Manipulationen betroffen?
Also primär betroffen waren die Wettanbieter wegen der Kalkulation der Quoten, die natürlich auf Basis von regulären und nicht manipulierten Sportereignissen gebildet wurden. Dazu kam es dann tatsächlich auch dazu, dass 4 Fälle mit sehr erheblichen Wettgewinnen entstanden sind, mit etwa 2 Millionen Schaden insgesamt. Und natürlich sind die Vereine und die Öffentlichkeit auch mittelbar betroffen, weil natürlich das Vertrauen in die Fairness des Fußballsports und die Unparteilichkeit der Schiedsrichter extrem erschüttert worden ist.
Der DFB hat Strafanzeige gestellt und die Staatsanwaltschaft dann Anklage erhoben. Wie hat denn das Landgericht Berlin dann zunächst entschieden?
Ja, das Landgericht Berlin hat den Hauptangeklagten wegen Betrugs in 10 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 11 Monaten verurteilt. Den Schiedsrichter wegen Beihilfe zum Betrug in 6 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 5 Monaten. Weitere Schiedsrichter und die beiden Brüder der Angeklagten, die haben jeweils Bewährungsstrafen bekommen. Und im Nachgang zu dem Urteil des LG Berlin haben die Beteiligten tatsächlich dann auch Revision zum BGH eingelegt, also die Verurteilten.
Mit welchen Fragen musste sich dann der BGH beschäftigen?
Es gibt im Prinzip 2 zentrale Rechtsprobleme, nämlich einerseits das Vorliegen einer sogenannten konkludenten Täuschung und die Begründung eines Vermögensschadens. Und der BGH hat Dezember 2006 dann sämtliche Revisionen der Angeklagten verworfen und das Urteil des Landgerichts Berlin bestätigt. Andererseits hat der BGH klargestellt, dass teilweise der Schadensumfang durch das Landgericht Berlin etwas zu hoch angenommen worden sein soll. Dennoch ist es quasi im Strafausspruch gleich geblieben. Insbesondere deshalb, weil es auch noch die massive Verletzung des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Fairness des Sports ins Feld geführt hat.
Was ist aus strafrechtlicher Sicht der Kern der BGH-Entscheidung?
Also im Prinzip sagt der BGH, dass das Angebot auf Abschluss eines Sportwettenvertrags regelmäßig eine konkludente Erklärung dahingehend ist, dass keine vorsätzliche Manipulation des Wettgegenstands, also des Fußballspiels, zum eigenen Vorteil stattgefunden hat. Die Manipulationsfreiheit dieses Wettgegenstands ist nach dem BGH Bestandteil der Geschäftsgrundlagen eben dieser Wette. Insoweit gäben sich beide Parteien die stillschweigende gegenseitige Zusicherung, keinen unzulässigen Einfluss auf das Spiel zu nehmen.
Das heißt, die Täuschung erfolgt, ohne dass ausdrücklich etwas gesagt wird.
Genau, also insoweit knüpft der BGH an die sogenannte Pferdewettenentscheidung an. Da hat der BGH angenommen, dass ein Eingebungsbetrug vorliegt, wenn der Wettgegenstand heimlich beeinflusst wird und dieser Umstand bei Vertragsschluss verschwiegen wurde. Und diese Linie hat der BGH oder der Senat dann auch für die Fußballwetten übernommen. Also das heißt, findet quasi gleichzeitig mit dem Wettabschluss eine Manipulation statt, ist das eine Täuschung durch schlüssiges Verhalten über die Manipulationsfreiheit des Sportereignisses.
Du hast den Begriff Eingehungsbetrug genannt. Was bedeutet das konkret in diesem Kontext?
Also der Eingangsbetrug bedeutet im Prinzip, dass der strafbare Betrug, also bereits im Vertragsschluss liegt, nicht erst in der Erfüllung des Vertrags. Das heißt, der BGH sagt, ein vollendeter Betrug zum Nachteil der Wettanbieter liegt bereits mit Abschluss des Wettvertrags bei Wetten mit festen Quoten auf manipulierte Fußballspiele vor. Die Wettquote ist der Verkaufspreis der Wettchance, nämlich unter Kalkulation eines bestimmten angenommenen Risikos. Und wenn ich eine heimliche Verschiebung des Risikos zugunsten der Wettkunden verursache, ist die Gewinnchance natürlich mehr wert. Also dadurch erlangt die Gewinnchance einen höheren Wert im Vergleich zum Einsatz aus Sicht des Wettanbieters. Insoweit wird der Schaden auch als Quotenschaden benannt.
Wie genau wird diese Form des Vermögensschadens begründet?
Im Prinzip heißt es, dass der Vermögensschaden die erhebliche Verschiebung des vertraglich vorausgesetzten Wettrisikos durch Manipulation zugunsten des Wettkundens ist. Der gezahlte Einsatz ist damit nicht fair mit der bemessenen Gewinnchance übereinstimmend. Und die Differenz zwischen der übernommenen Risikolage und der tatsächlichen Quote sozusagen, also die sogenannte Quotendifferenz, reicht dem BIH für einen Schaden. Das heißt aber auch, das kann man natürlich nicht punktgenau beziffern, das ist aber nach der Ansicht des BGH auch nicht erforderlich.
Und was ist mit den Fällen, in denen der Wettkunde am Ende verliert?
Auch in Verlustfällen bejaht der BGH grundsätzlich einen Eingebungsbetrug, da der Vermögensschaden bereits bei Vertragsschluss entstanden ist, weil der Wettanbieter nicht erkannt hat, dass er ein schlechteres Geschäft abgeschlossen hat.
Wie wurde diese Linie in der späteren Rechtsprechung fortgeführt oder präzisiert?
Auch in späteren Entscheidungen hat der BGH diese Linie fortgeführt, etwa im Hinblick auf Sportwetten im Internet oder Automatenwetten. Insoweit gibt es nun auch eine Strafbarkeit wegen Computerbetrugs bei der Wettplatzierung bei technischen Systemen auf manipulierte Spiele, trotz Systemzweck der Ermöglichung nur regulärer Wetten. Insoweit betont der BGH, es bedarf keines tatsächlichen Manipulationserfolgs für den Betrug. Relevant ist nur, was hätte der Wettanbieter hypothetisch für einen Vertrag bzw. Quote abgeschlossen, wenn er in Kenntnis der Manipulation gehandelt hätte. Und eine Sanktionierung des Sportbetrugs findet seit 2017 in 265c fortfolgende StGB statt. Das heißt, das erfasste Verhalten wäre das Fordern und Anbieten einer Gegenleistung für die Einflussnahme im Kontext von Sportwettbewerben.
Lass uns mal den Blick weiten. Was bedeutet dieser Fall für Criminal Compliance in Unternehmen abseits von Sportwetten?
Also was man sich daraus, glaube ich, ableiten kann für allgemeine Compliance, dass eine strafrechtlich geschützte Vermögensposition auch die Geschäftsgrundlage von Verträgen und die Integrität risikobasierter Entscheidungen ist. Wer also Verträge schließt und gleichzeitig die Grundlagen, auf denen der Vertragspartner sein Risiko kalkuliert, etwa Daten, Kennzahlen, Testergebnisse bewusst manipuliert, bewegt sich schnell im Bereich des Eingebungsbetrugs. Das bedeutet aber auch für Unternehmen, dass es strafrechtliche Konsequenzen geben kann, bei jeder Form gezielter Risikoverschiebung durch verdeckte Eingriffe in die Vertragsgrundlagen.
Nochmal zum Abschluss konkret, was bedeutet das für die praktische Compliance-Beratung in Unternehmen?
Unternehmen sollten robuste Kontroll- und Transparenzmechanismen für alle Verträge haben, Modelle und Prozesse etablieren, die in Verträge eingepreist werden. Also wie kommt das zustande sozusagen? Ist es transparent hergestellt? Gibt es irgendwelche verdeckten Punkte? Und natürlich, Verträge müssen klar und präzise formuliert sein, idealerweise, sodass unzulässige Einflussnahmen auf Prüfprozesse, Reporting, Zertifizierung oder Ausschreibungsbedingungen untersagt ist. Und insoweit ist es dann auch unter Umständen nochmal ein Fall für eine interne Untersuchung oder Gegenstand von Hinweisen, Hinweisgebersystem, wenn solche Vorgänge passiert sind.
Zum Schluss nochmal die wichtigsten Punkte für unsere Hörer und Hörerinnen. Was können wir hier mitnehmen?
Also im Prinzip kann man mitnehmen, einerseits, dass quasi schon ein Eingebungsbetrug vorliegt, wenn bei Vertragsabschluss durch konkludente Zusicherung über Manipulationsfreiheit sozusagen getäuscht wird und eben auch die Figur des Quotenschadens, also der strafrechtliche Schutz von Risikoverschiebungen und die Geschäftsgrundlage von Risikoverträgen wird eben über diesen Quotenschaden abgebildet. Das hat natürlich, insoweit habe ich ja schon gesagt, auch Bedeutung über den Sport hinaus, also auch für Finanzprodukte, Bonusmodelle, Ausschreibungsthemen. Und insoweit ist auch quasi Vertragscompliance ein wichtiger Bestandteil von auch strafrechtlicher Compliance.
Danke für die Infos und wir verlinken natürlich die besprochenen Entscheidungen in den Shownotes. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.